So, ihr seid vielleicht schon angekommen in der Adventszeit, denn heute Punktlandung, 1. Advent und 1. Dezember. Geliebt und gefürchtet ist diese Zeit. Die einen lieben sie, weil sie denken, wow, jetzt kann ich endlich das machen, wo ich mich das ganze Jahr drauf freue. Ich gehe über den Weihnachtsmarkt, ich backe meine Lieblingsplätzchen, ich werde besinnlich. Die anderen denken, um Himmels Willen, das und das und das muss alles gemacht werden, sonst läuft es nicht. Von daher ganz schön gemischte Gefühle. Deine erste Amtshandlung hast du vielleicht hinter dir, so wie die Kinder, und entgegengepurzelt kam dir heute Morgen deine Schokolade oder dein kleiner Teebeutel. Haben wir eben gehört, was so in den Kalendern alles drin sein kann. Zack, es ist Adventszeit und wir Deutschen werden plötzlich geheimnisvoll. Wir lieben es plötzlich, Überraschungen zu machen, dem Partner zu sagen, mach mal die Augen zu, ich habe was für dich. Es wird geheimnisvoll. Ich glaube, dass es in der Adventszeit noch mehr zu entdecken gibt als alles das. Und deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht. Ich selber bin nämlich überhaupt nicht so eine Glitzer- und Gloria-Tante und gehöre eher zu denen, die die Adventszeit fürchten. Man kennt mich hier nicht als jemand, die zu emotionalen Ausbrüchen neigt, aber regelmäßig im November muss mein Süßer damit klarkommen, dass ich irgendwann explodiere. Das hatte ich bereits vor 10 Tagen, er hat es also für dieses Jahr hinter sich. Als ich mich auf die Suche begeben habe, was kann denn helfen, bin ich auf einen ganz schlichten Vers gestoßen und den möchte ich gerne mit euch teilen. Dieser Vers kommt ohne Kitsch aus, das schätze ich schon mal sehr, und es ist jede Menge Dynamit drin. Er steht im Johannes, im Johannesevangelium, und er heißt: Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Ein wunderschönes Kapitel von Johannes, ich liebe das sehr, und auch diesen Vers oder diese 2 Gedanken schätze ich sehr. Ich habe heute Morgen 3 Gedanken mitgebracht, die möchte ich gern mit euch teilen. Ein erster Gedanke, den Schmerz des heimatlosen Jesus nachempfinden. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Was für ein Schmerz in diesem Vers. Ich will eigentlich sagen, hey Johannes, hast du dir das überlegt, was du schreibst? Müsstest du nicht schreiben, er kam in sein Eigentum und sein Volk, die Israeliten, waren bestens vorbereitet. Sie haben gejubelt, sie haben ihn herbeigesehnt. Sie hatten alles am Start für ihn, sie haben an seinen Lippen gehangen und die Zeit mit ihm genossen. Aber das steht da nicht. Wie geht's mir, wenn meine Leute kommen in ihr Eigentum? Viele von euch wissen, dass ich 2 Kinder habe. Die leben als Studenten weit verstreut in Deutschland, einer kurz vor der polnischen Grenze. Und ab und zu kommen die nach Hause in ihr Eigentum. Und was mache ich? Ich mache es anders, als Johannes das beschrieben hat. Ich fahre zu Kaufland, ich hole den Multivitaminsaft, den Lisanne liebt. Ich kram in meinem Portemonnaie den Zettel raus. Da habe ich mir aufgeschrieben, welche Gummibärchen der Nils mag. Und die müssen gelatinefrei sein, wegen Öko. Ich lüfte die Betten. Ich überlege, wer fährt zum Bahnhof, wenn die kommen. Und ich mache mich frei, meine Kinder werden da sein, anderes stelle ich zurück, Zeit für sie. Und Jesus? Nichts von alledem. Er kam auch, um aufgenommen zu werden. Und von Anfang an war da so wenig Platz. Damit meine ich nicht nur diesen schlichten Stall, sein Entbindungszimmer, sondern was sich wie ein roter Faden durch sein Leben zog, das war das eine, Abweisung. Und diese Abweisung hat sich gezeigt in ganz vielen Formen. Harte Herzen, hinterhältige Fragen, Tuschelei hinter seinem Rücken, Tuschelei vor ihm, hohe Erwartungen, die er gesagt bekommen hat, Kritik und immer wieder Heimatlosigkeit. Er selbst hat von sich gesagt, der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und ich habe das Gefühl, wenn ich ihm nachspüre, das hat ihm noch am wenigsten ausgemacht. Die harten Herzen aber, die waren schwer für ihn. Natürlich gab es auch Highlights. Es gab Menschen, die sich geöffnet haben, die ihn herangelassen haben an sich und die das erlebt haben, was die Bibel als Neugeburt, als Wunder beschreibt. Aber er hat eben auch häufig das andere erlebt. Aufnahme, Verweigerung, Stopp. Als er kam, zeichnete sich das ab, was sein ganzes Leben im Grunde bestimmt hat. Er kam schlicht in arme Verhältnisse und war heimatlos. Viele von uns können diesen Schmerz vielleicht besonders gut nachfühlen. Ich denke da zum einen an die Menschen hier in Wetter, die irgendwann auch als Heimatlose gekommen sind. Asylanten, Verfolgte. Leute, die irgendwann mit ein, zwei Koffern auf dem Bahnhof gestanden haben. Und das war alles. Ihre Vergangenheit hinter sich gelassen haben, um hier neu zu starten. Und wir haben Menschen davon unter uns. Ich glaube, dass sie nachfühlen können. Es gibt auch andere Menschen, die mussten nicht irgendwo fliehen aus einem fernen Land, aber die fühlen diese Heimatlosigkeit auch besonders nach. Es sind Menschen, die sich verändert haben, sehr stark, die vielleicht eine neue Identität gefunden haben oder so viel verändert haben in ihrem Leben, dass sie plötzlich, wenn sie in ihre Herkunftsfamilie kommen, merken, da ist kein Platz mehr für mich, kein Raum. Und auch wenn du Heimatlosigkeit vielleicht so nicht erlebt hast, dann wirst du mitfühlen können. Adventszeit kann auch heißen, halte den Schmerz mit aus, den Jesus empfunden hat in seiner Zeit hier auf der Erde, weil er ganz häufig eins suchte, Aufnahme, und sie ganz häufig nicht fand. Wie? Vielleicht auch bei uns, bei frommen Leuten, keine Aufnahme? Vielleicht auch bei uns manchmal, dass wir misstrauisch sind, dass wir ihm nicht volles Vertrauen entgegenbringen, dass wir abgelenkt sind mit ganz vielen Dingen, dass unser Herz auch manchmal hart ist und, oh Schreck, oh Graus, dass wir manchmal so schrecklich beschäftigt sind. Achtung, ihr lieben Deutschen, die stressige Adventszeit naht. Ich glaube, dieser Schmerz um Jesus kann uns neu dazu bringen, zu Anbetern zu werden, zu Menschen, die neu Dankeschön sagen, auf eine ganz bewusste Weise, weil sie spüren, das ist auch Jesus und da hat er auch gelitten für mich. Ein zweiter Gedanke. Mich öffnen für ihn, das ist überraschend, spannend, herausfordernd. Keine Sorge, ich bleibe heute nicht im Schmerz hängen, denn in der Stelle, die ich gelesen habe, war ja nicht nur von Schmerz die Rede. Und da möchte ich gern weitergehen. Es hieß dort am Anfang in dieser Johannesstelle: Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Es gab und gibt sie also ja doch, die Leute, die ihn aufnahmen. Und wie gut, das geht so simpel. Es geht so simpel und einfach, wie Jesus kam. Und das finde ich so klasse. Es braucht keine großen Unterschriften, dass du in eine Beziehung zu Jesus kommst. Du musst auch nicht ganz viel Kleingedrucktes durchlesen. Klauseln, wo man denkt, oh, auf was lasse ich mich da ein? Ist das vielleicht doch nicht so das, was ich möchte? Es geht so einfach und simpel. Und es würde schon reichen, dass du den Satz sagst, Jesus, wenn es dich gibt, dann lade ich dich ein. Und wenn du das sagst, bang, dann hat sich dein Beziehungsstatus verändert. Kerstin in einer Beziehung mit Jesus. Christiane in einer Beziehung mit Jesus. Michael in einer Beziehung mit Jesus. Benny in einer Beziehung mit Jesus. Das ist so einfach und doch macht es den entscheidenden Unterschied, ob du nur hier hinkommst und denkst, das ist so nett in der Ruhrkirche, da kann man gute Gedanken hören, da hört man mega starke Musik, da sind die Leute so freundlich, das ist alles gut und schön. Aber dieser eine Satz, der wird den Unterschied machen. Viele von euch haben diesen Unterschied gemacht. Damals in den 80ern auf irgendeiner Evangelisation mit Richard Kriese. Damals im Krieg auf dem Schlachtfeld. Kurz nach dem Krieg im Elend. Auf dem BEM in Bochum. Auf der Gemeindefreizeit in Cuxhaven. Hey super, viele von euch haben diesen Schritt gemacht. Aber was ist heute? Heute, 1. Advent, 1. Dezember. Es ist super, dass du den Schritt gemacht hast, aber trotzdem ist die Frage, kann ich, will ich mich heute öffnen, willst du dich heute öffnen? Würde ich selber diese Predigt hören, dann würde ich ja jetzt dazwischen grätschen, ganz klar. Ja, sag mal, Kerstin, wie stellst du dir das denn eigentlich vor? In der Adventszeit? Das noch machen, mich öffnen. Ich soll am Weihnachtsgottesdienst mithelfen. Ich habe den Wunschzettel meiner Leute durchzugehen. Irgendwas müssen wir essen an Heiligabend. Zig Post kommt rein. Ach so, und meinen normalen Alltag, den habe ich ja auch noch. Die Schule, ich muss zum Arzt, ich fahre zur Dienstreise und die Mails. Ja, sag mal, und jetzt mich öffnen? Wie geht das denn? Deshalb habe ich mich gefragt, wie kann ich mich denn öffnen? In der Adventszeit, in diesem Ganzen. Natürlich ist das eine, das Zeitnehmen. Und ich sage euch ehrlich, ich versuche meine Adventszeit so zu legen, dass ich einen Tag der Stille mir nehme. Das ist mein Weihnachten. Das ist nicht am Heiligabend für mich. Ich nehme diesen einen Tag der Stille und den habe ich nicht. Den schneide ich mir raus. Aber Zeit ist nur das eine. Ich glaube, das Codewort für sich öffnen ist Qualität. Wie meine ich das? Vielleicht bist du in einer Beziehung zu einem Partner, verheiratet, befreundet. Und auch da ist es ja nicht so, dass wir andauernd Romantik und die Zeit und so haben. Ist nicht so. Und trotzdem kann ich diese Partnerschaft mit Qualität füllen, den Unterschied machen. Wenn mein Süßer morgens zur Arbeit muss, dann kann ich ihm achtlos hinterherrufen, tschüss. Wenn ich vielleicht gut gestimmt bin, kann ich auch sagen, komm gut durch und schreib dabei gerade meine To-Do-List oder räum meine Spülmaschine ein. Ich kann aber auch zu ihm gehen und einmal kurz ihn in den Arm nehmen und die drei entscheidenden Worte sagen. Einmal bin ich ganz bei ihm. Und ich glaube, er spürt das. Jedenfalls sagt er mir das. Und wenn ich Glück habe, dann gehen diese drei Worte mit ihm durch den ganzen Tag, wo er auch genug Stress hat. Qualitätszeit. Und Jesus? Ich glaube, wir können es mit Jesus genauso machen. Es kommt nicht unbedingt darauf an, dass wir noch mehr Termine haben und Zeiten uns einräumen müssen. Es kommt darauf an, dass Qualität lebt zwischen ihm und dir. Vielleicht erinnert er dich an irgendwas in dieser Adventszeit und du kannst dir überlegen, hey, lasse ich mich erinnern oder gehe ich da gerade dran vorbei? Vielleicht fragt er dich etwas in dieser Adventszeit und du kannst entscheiden, gebe ich eine Antwort oder sage ich, nee, jetzt gerade nicht. Vielleicht lässt er manchmal alles für dich stehen und sagt dir diese drei Worte, ich liebe dich. Und du kannst entscheiden, will ich die gerade hören oder nicht. Ein Beispiel, wie ich das erlebe, obwohl es noch nicht die Adventszeit war. Neulich hatte ich Gottesdienstleitung und ich hatte im Vorfeld zu diesem Gottesdienst eine Menge Fehler gemacht. Und im Gottesdienst habe ich auch noch Fehler gemacht. Und dann saß ich hier vorne auf meinem Stuhl und hörte, wie der heilige Gott zu mir sagte, kannst du dir das gerade vergeben, was da war? Ich hab's nämlich schon getan. Ups. Kerstin, ehemals Oberperfektionist, musste kurz schlucken. Wie jetzt, Jesus? Ich muss doch gerade auf den Gottesdienst aufpassen. Ich kann dir doch jetzt nicht zuhören. Doch, du kannst. Und dann wurde das ein heiliger Moment da vorne auf dem Stuhl, statt auf den Gottesdienst aufzupassen. Das ist Qualität. Darum geht's. Und ich glaube, genau das kann in der Adventszeit passieren. Ganz oft, ganz viel. Lass diese Adventszeit zu einer Zeit werden, in die du offen gehst. Sag Jesus heute, hey, ich möchte das mitbekommen, wie du dich meldest in meinen Entscheidungen, in meinen Pflichten, in meinen Herausforderungen und vielleicht sogar in meinen Fehlern, die ich mache. Und dann kannst du ihn finden, auf der Dienstreise, in deinen E-Mails, in der Post, in deiner To-Do-List. Ich bin auf ein Zitat gestoßen in der Vorbereitung zu diesem Gottesdienst, was ich so wunderschön passend fand. Es ist von Sarah Young und es heißt, du kannst dich in jedem einzelnen Moment deines Lebens entscheiden, ob dein Alltag von dem Bewusstsein meiner Gegenwart oder der Allgegenwärtigkeit deiner Probleme geprägt sein soll. Das lässt sie sozusagen, Jesus legt sie das sozusagen in den Mund und mich hat das sehr berührt. Du kannst entscheiden. Vielleicht empfindest du deinen Alltag nun gar nicht so als stressig und sagst, Allgegenwärtigkeit meiner Probleme habe ich ja gar nicht. Dann können wir dieses Zitat gerne für dich umformulieren und es würde dann heißen, du kannst dich in jedem einzelnen Moment deines Lebens entscheiden, ob dein Alltag von dem Bewusstsein meiner Gegenwart oder der Allgegenwärtigkeit deiner tollen Oasen geprägt sein soll. Egal, ob du dich gechillt oder eher beschäftigt fühlst, ich glaube, wir haben es in der Hand. Wir haben es in der Hand, ob wir uns öffnen wollen oder nicht. Und ein dritter und letzter Gedanke. Sein Geschenk ist ein Leben in einer großartigen inneren Stärke. In den Bibelversen, die ich am Anfang gelesen habe, ist noch was drin, was wir noch nicht hatten. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Die Macht, ein Gotteskind zu werden, haben wir eben schon ein bisschen gestreift. Also ein Vorrecht, dass du deinen Beziehungsstatus ändern konntest. Ein Vorrecht, dass du einen Sinn mittlerweile im Leben hast. Ein Vorrecht, dass du beten kannst in deinem Alltag, bei Aldi, bei deiner Online-Bestellung. Ein Vorrecht, dass du deine Gedanken von Jesus verändern lassen kannst, immer wieder neu. Vielleicht mit Hilfe deiner Familiengruppe, mit Hilfe einer guten Freundin oder in der Einsamkeit, wenn du für dich alleine bist. Aber ich stolperte noch über ein Wort in dieser Stelle und das Wort heißt Macht. Dieses Wort kommt im Neuen Testament häufig vor, 100-mal als Substantiv. Macht, Exousia. Da steht also nicht Ohnmacht, Handlungsunfähigkeit, Einflusslosigkeit, Schwäche, sondern da steht was von Kraft, von Macht. Jesus überträgt uns genau das, einmal die Vollmacht, Gotteskind zu sein, aber noch mehr. Zunächst, was ist denn das mit der Vollmacht? Neulich, als ich mein Humpelbein hatte, musste ich Uli eine Vollmacht ausstellen, dass er ein Röntgenbild für mich abholen durfte. Ihm also das Recht übertragen, dass der da die Geheimnisse dieses Bildes sehen darf oder holen darf. Vollmacht bei Jesus bedeutet viel, viel mehr. Es bedeutet, dass dein Leben als Kind Gottes zwei Seiten hat. Die eine Seite ist deine persönliche. Da haben wir eben schon einiges zu gehört. Das, was zwischen dir und Christus abläuft. Das, was ihr lebt miteinander. Und die andere Seite der Vollmacht ist das, was nach außen geht. Es ist deine Außenwirkung. Mir ist ein Text dazu in die Hände gefallen, wo Jesus das eigentlich auf sehr schöne Weise deutlich macht. In Markus 3, ab Vers 13. Da geht es darum, dass er seine Jünger auswählt. Später stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm. Er wählte 12 von ihnen aus, die ihn ständig begleiten sollten und nannte sie Apostel. Er wollte sie aussenden, damit sie predigen und mit Vollmacht Dämonen austreiben. In dieser Jüngerberufung verarbeitet Jesus genau das, diese Innensicht und die Außensicht. Er wollte, dass die Jünger bei ihm sind. Enge Gemeinschaft, Qualitätszeit. Das, was sich zwischen dir und Jesus abspielt. Aber da ist eben auch das andere. Christsein ist nicht nur was fürs Wohnzimmer, für die Couch und für deine Intimität mit deinem Herrn, sondern es geht darum, dass du eine Außenwirkung hast, eine Vollmacht in dieser Welt zu handeln. In diesem Beispiel spricht Jesus davon, dass er Vollmacht austeilt, zu predigen und Dämonen auszutreiben. Heute Morgen habe ich nicht die Zeit, das ausführlich zu bringen, aber wir können sagen, Dämonen austreiben heißt, zerstörerische Gedanken von Menschen fernhalten, also sie befreien von zerstörerischen Gedanken. Und dieser Vers machte deutlich, das konnten die nicht einfach so, sondern sie brauchten eine Bevollmächtigung dafür, eine Beauftragung. Und dann ging es aber auch. Es gibt viele, viele Stellen im Neuen Testament, die davon sprechen, dass Jesus uns bevollmächtigt, dass er uns etwas überträgt, eine bestimmte Macht. Und damit sind wir alle gemeint. Beispielsweise die Vollmacht, seine gute Botschaft weiterzubringen. Die Vollmacht, dass wir andere anleiten sollen, hey, bleib dran im Glauben, gib nicht wieder auf. Die Vollmacht, dass wir Menschen vergeben können, dass wir Schulden entlassen können. Oder die Vollmacht, Salz und Licht zu sein. Für mich gipfeln diese Gedanken in einem Satz von Jesus, der noch einen draufsetzt, weil er eigentlich über unseren Horizont total hinausgeht. Und der gehört hier noch hin. Das ist eine Stelle aus dem Johannesevangelium 14. Und da heißt es: Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere. Denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten, und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Wer an mich glaubt, wird größere Dinge tun, steht da. Ich glaube, dass wir alle weit unter diesen Möglichkeiten noch sind. Dass wir uns oft dessen gar nicht bewusst sind, was da noch geht. Dass Jesus uns nicht Handlungsunfähigkeit, sondern Handlungsfähigkeit übertragen hat. Und was bedeutet das für die Adventszeit? Es bedeutet, dass du in einer ganz großen Stärke leben kannst. Einmal in dem guten Gefühl, ich bin ein Kind Gottes und ich darf Dinge feiern mit ihm, Gemeinschaft, Qualität. Aber auch das andere, dass du gesandt bist in deinen Wirkungskreis, in deine Schule, in deinen Studienalltag. Dass du gesandt bist in das Wartezimmer, wo du sitzt. Dass du gesandt bist in deine vielleicht seltsame und krubbelige Verwandtschaft oder zu den Freunden in deinem Sportverein, vielleicht zu deinen gestressten Kollegen. Und da hinein kommst du nicht als jemand, der ja sich gerade so durchschlängelt, sondern du kommst als jemand, dem Jesus was übertragen hat. Eine Bevollmächtigung, seine Liebe, seine Wirkweise, seine Kraft, seine Demut und seine Liebe damit reinzubringen. Wow! Vor einem Jahr hatte ich einen Kellerschock. Jedes Jahr in der Adventszeit packe ich einiges aus, was für uns, für unsere Adventszeit wichtig ist. Und so packte ich auch diese Krippe aus, die für uns immer dazugehört. Ist ein bisschen mühsam heute, weil ich keinen Bock hatte, hier mit einer Plastiktüte nach vorne zu kommen. Vielen Dank, lieber Tobi. So weit, so gut, die war ja noch in Ordnung. Dann kam ich zu meiner Dose und die Dose ist holy, heilig. Denn in dieser Dose sind die Figuren drin, die wir als Familie an einem Weihnachtsfest hergestellt haben. Ganz kleine Figuren, die für uns zur Krippe gehörten. Wir haben als Familie viel gestritten, wie vielleicht manche von euch. Und dieses Basteln damals, das war für mich so ein heiliger Moment. Alle mal friedlich, alle hatten Lust, alle haben was Tolles gemacht. Ich stelle also meine Figuren auf und oh Schreck, oh Graus, die Hauptperson fehlt. Da fiel mir wieder ein, klar, das weißt du ja noch. Du hast sie eingepackt im Januar, ich wusste es genau. Und das Christuskind war zerbrochen, damals im Januar. Und ich, froh, dass Weihnachten vorbei, alles in die Kiste, alles in den Keller. Und nun, Ende November, finde ich das Ding. Als erstes habe ich das gedacht, was wieder typisch für mich ist. Du musst es unbedingt richten. Du musst das Christkind nachbasteln, na klar. Mist, wann machst du das denn noch? Du bist ja kein Adventszeit-Fan. Und basteln kannst du sowieso nicht. Das wissen sie auch eigentlich alle. Und dann kam der Gedanke. Ich dachte, nein, du bastelst ihn nicht nach. Der ist schon längst unterwegs. Und in dem Moment seid ihr mir eingefallen, meine Freunde aus der Ruhrkirche und meine Freunde in Lüneburg und in Marburg und in Hamburg. Und ihr seid alle vor meinem geistigen Auge abgezogen, also vorbeigelaufen. Und ich dachte, hey, da ist er längst, Christus. Der ist längst unterwegs in den Städten und bringt überall das mit hin, was er gebracht hat. Seine Liebe, seine Kraftwirkung, seine Demut, seine Selbsthingabe. Und ich habe ihn nicht nachgebastelt, bis heute nicht. Und ich brauche es auch nicht. Ich glaube, das kann spannend werden. Das kann eine Adventszeit werden. Und vielleicht wird das sogar ein Abenteuer. Ich wünsche euch, dass ihr fröhlich werden könnt über dem, was ihr seid als Kinder Gottes und dass ihr bevollmächtigt losgeht in das, wo Christus euch haben will. Amen. Ein Gottesdienst ist nichts, wenn man nicht selber denken darf, wenn man nicht selber entscheiden darf, wenn man nicht selber mit Christus ins Gespräch kommt. Wir möchten euch die Möglichkeit geben, jetzt in eine Besinnungszeit zu gehen, du und Jesus. Dazu gibt es drei Fragen hier vorne, die dich anleiten können für deine Adventszeit. Denn heute ist erst der erste und du kannst noch jede Menge entscheiden, was du tun und was du lassen willst und wie du es denn leben willst. Gott segne dich darin.